Willkommen auf dem Linux-Tag 2013. Wir sind hier beim Track Admin Best Practices Small Business Server. Als ersten Vortrag heute haben wir nicht etwa den Ralf Lang, sondern einen Kollegen von ihm, den Matthias Giese von der B1. Der wird uns etwas erzählen über umfassende Systemverwaltung mit dem System Management Stack. Da geht es unter anderem um das Zusammenspiel zwischen dem OpenSUSE Build Service, zwischen Spacewalk und Puppet. Dann übergebe ich das auch schon. Ich wünsche euch einen interessanten Vortrag und wenn Fragen auftauchen, machen wir alles nachher.
Ja, wunderbar. So. Mic check 1, 2. Hört sich gut an. Ja, willkommen in Berlin. Wie schon angekündigt, geht es um den, ich nenne es gerne Open System Management Stack, weil wir in erster Linie freie Software, nenne ich es gerne, benutzen innerhalb der umfassenden Systemverwaltung. Ganz kurz zur Agenda. Es geht los mit einer kleinen Vorstellung von der B1 Systems als Unternehmen. Danach möchte ich eingehen auf die Anforderungen, die wir eigentlich haben an Systemverwaltung, Systemmanagement und Provisionierung von Systemen. Beziehungsweise möchte ich auch ein bisschen besprechen, was wollen wir denn nicht haben? Das ist halt so ein bisschen, oder? Okay. Jetzt in Ordnung? Okay. Gut. Also, was wollen wir eigentlich nicht mehr haben? Ja, das möchte ich besprechen, damit wir dann darauf basierend auf die Lösungen eingeben können, die wir eben mit freier Software umsetzen. Danach der Lösungsansatz im Bereich System Management. So ein Überblick über die Leistungen und die Features, die Spacewalk mitbringt. Also nochmal ein Überblick über Spacewalk an sich. Die Architektur, wie das Ganze zusammenspielt innerhalb von Spacewalk, weil Spacewalk selber ist schon ein komplexes Biest, nenne ich es gerne mal, an Software. Danach ein Überblick über die automatische Paketierung. Das wiederum wird dann umgesetzt mit dem Open Build Service. Auch ein sehr cooles Projekt. Da gehen wir dann auch auf diese Architektur ein. Und dann spreche ich noch an, wie man externe Konfigurationsverwaltungssysteme an dieses ganze Open System Management dranflanschen kann. Okay. Kurz zur B1 selber. Gegründet wurden wir in 2004, also sind jetzt fast 10 Jahre alt. Wir sind hier und dort bundesweit, national wie international tätig. Und machen eben viel Consulting, Support, auch Eigenentwicklung von freier Software. Wir sind selber tätig in einigen Open-Source-Projekten, wie zum Beispiel dem Open-Build-Service oder Open-Stack. Und was wir eben anbieten an den Kunden, ist eben immer eine Komplettlösung von der Konzeptionierung über die Umsetzung bis zum Support. So viel zur Eigenwerbung. Ja, da findet man uns überall. Okay. Kommen wir zu der Anforderung an Systemmanagement. Was wollen wir eigentlich erreichen mit so einem System? Dazu eben die Softwareverwaltung, Konfigurationsverwaltung, automatische Provisionierung von Systemen, das ist natürlich das Coolste, und die automatische Paketierung von meistens auch Drittanbietersoftware oder eigenen Skripten, die wir als Admin schreiben. Was erwarte ich jetzt von so einer zentralen Softwareverwaltung? Okay, erstmal möchte ich meine Software an einem zentralen Punkt haben, von dem ich aus von allen Systemen in meiner Systemlandschaft darauf zugreifen kann. Das ist somit das Erste. Ich sehe es sehr oft, dass wir in vielen Umgebungen, ihr kennt das sicher auch, gibt es verschiedene Orte, wo man Software herbeziehen kann. Manchmal muss man auch nur die richtige Person fragen, damit man an das entsprechende Paket kommt, um einen Dienst aufzusetzen. Das wollen wir eigentlich vermeiden in der Administration. Es soll eben eine klare Schnittstelle geben und eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit Software zu tun hat. Daneben wollen wir eine flexible Zuordnung von dieser Software an unsere Clients. Das heißt, nicht jeder Client oder Server bezieht eben dieselbe Art von Software, sondern bezogen auf die Serverrolle oder den Anwendungszweck soll eben jeder Computer einen eigenen Pool an Software zur Verfügung gestellt bekommen. Genauso möchte ich meine Systeme auch in verschiedene Ebenen einteilen. Es gibt so meistens dieser Dreiteiler. Wir haben erst Entwicklung, Testing und dann Production, manchmal auch noch Wartung und noch alles Mögliche noch nebenbei. Und das möchte ich auch mit dieser zentralen Softwareverwaltung umsetzen. Das heißt, ich möchte direkt auch sehen, an welcher Umgebung liegt welche Software an. Was habe ich dort zur Verfügung? Daneben auch den Softwarestand der Clients vorhalten. Was ich damit meine ist, ich möchte auf einen Blick sehen, was ist auf meinen Servern installiert. Und zwar möchte ich das ohne jedes Mal per SSH auf einen Server connecten und einen, zum Beispiel einen RPM-QA oder sowas ausführen. Das ist auch nicht unbedingt managertauglich. So ein Manager, der möchte gerne eine lange Liste, am besten immer noch eine CSV-Datei oder ein Excel-Sheet oder irgendwas haben. Ja, und das soll mir eben diese Software auch bieten, damit ich auch den Manager glücklich machen kann. Und dann möchte ich noch Softwareprofile haben. Mit Softwareprofil meine ich eben so eine dedizierte Softwareliste. Also alles, was auf meinem Webserver drauf soll, steht in dieser langen Liste von Paketen. Und ich möchte jetzt sagen können, auf diesen 50 Maschinen soll eben exakt diese Software in der Version installiert werden. Dazu noch Fragen oder Anmerkungen, vielleicht nur etwas, was Sie gerne in der Softwareverwaltung sehen würden, was noch nicht angesprochen wurde. Einfach Hand heben und los. Bitte? Okay, also ich wiederhole es nochmal für den Stream. Also wir wollen eine Drift Control haben, was Pakete angeht. Das heißt, ich möchte den Soll- und den Ist-Zustand von einem System vergleichen. Genau, das ist auch noch eine wichtige Eigenschaft. Das kommt später mit rein, auch mit Patch Management, damit ich in meiner Landschaft sehe, welche Server sind aktuell. Das ist ein sehr guter Punkt. Noch eine andere Anmerkung? Irgendetwas, was fehlt? Okay, das würde ich jetzt nicht direkt in die Softwareverwaltung mit reingeben, sondern eher dann in die Konfigurationsverwaltung, die daneben geschaltet ist. Ja, das ist noch ein separater Punkt. Okay, ansonsten? Okay, ja, das würde für mich jetzt in die zentrale Sammelstelle mit einfließen. Ja. Okay. Gut, soweit stimmen wir überein mit der Vorstellung, was soll das bieten? Kommen wir zur Systemverwaltung, Konfigurationsverwaltung. Das sind jetzt nur ein Teil, ich habe jetzt auch hier noch einen Punkt, drei Punkte, da gibt es noch viel mehr, was Konfigurationsverwaltung zum Beispiel leisten soll, das kommt immer auf den Benutzerkreis drauf an. Für viele Benutzer, also die meisten Umgebungen, in denen ich gearbeitet habe, da hat es den Administratoren eben ausgereicht, Dateien, Ordner bzw. symbolische Verknüpfungen an Clients ausliefern zu können. Das ist eben das Grundlegende. So, ich möchte auf allen meinen Servern eine resolve.conf haben, ich möchte eine ntp.conf haben, eventuell noch basierend auf Netzwerksegment, aber das reicht vielen für die grundlegende Konfiguration. Dann eventuell noch den Dienst an sich, eben den Webserver beispielsweise oder MySQL anpassen. Das sind aber meistens hardcodierte Dateien. Also die müssen wir dann nicht wirklich mehr direkt anfassen. Ja, oder speziell für eine Maschine konfigurieren, sondern die können die meistens einfach so ausspielen auf das System. Ja, wie macht man das oft? Ich habe schon des Öfteren gesehen, dass man, dass User einen Konfigurationstarball haben und der wird auf dem System flupp ausgepackt und wenn alles geklappt hat, dann war das System gut konfiguriert, ja. Und dann war alles in Ordnung, bis irgendwann mal aufgefallen ist, wups, die Datei, die war dann doch nicht da, ja, shit happens, dann rollen wir eben den Tarball nochmal aus. Ja, das heißt, die Administratoren, die haben dann keinen wirklichen Überblick, also was ist denn jetzt wirklich auf der Maschine installiert. Also das wollen wir auf jeden Fall auch vermeiden. Ja. Ich möchte am besten eine integrierte Versions-, also Revisionskontrolle haben. Ich möchte auch sehen, wann hat denn ein Admin irgendeine Datei mal geändert und hat sie vielleicht dann ausgerollt auf ein System. Ja, was auch noch cool ist bei Konfigurationsverwaltung, was wir haben möchten, ist ein Templating. Das heißt, ich möchte verschiedene Werte, die in einer Konfigurationsdatei vorliegen, austauschen durch dynamische Werte. Mit dynamisch meine ich beispielsweise den Hostnamen des Clients, auf dem die Konfiguration ausgerollt wird. Beziehungsweise basierend auf der Hardware eventuell, jetzt wird es richtig dynamisch, ja, verschiedene Werte, was zum Beispiel, oh, ganz schlimmes Thema, Java Virtual Machine, ja, da kann man sagen, wie viel Arbeitsspeicher man einer VM geben will, ja, da gibt es verschiedene Parameter, dann könnte man beispielsweise basierend auf der Hardware-Ausstattung eben diese Werte definieren und das dann auf dem System aktivieren. Das ist auch sehr schön und das möchten wir auch haben. Wir möchten es nicht mehr haben, dass eben auf einer Servergruppe mit ähnlicher Hardware, die denselben Dienst ausführen, verschiedene Angaben sind, was zum Beispiel, wie viel Arbeitsspeicher eine JVM bekommt oder sowas. Am besten wäre es noch, obwohl ich meistens auch davon abrate, wenn wir bestehende Dateien direkt editieren könnten. Das heißt, an Sektion irgendwas, ja, nach der dritten eckigen Klammer eventuell noch eine Zeile einfügen. Das kann immer sehr stark in die Hose gehen, gerade wenn man Konfigurationsdateien hat, die eben von Menschen gewartet wurden und dann von einer Maschine angepasst werden sollen. Aber ist unter Umständen notwendig. Wo ich das öfter sehe, ist bei der Bootmanager-Konfiguration. Wenn wir dort Parameter anpassen wollen, dort kann oftmals nur mit der direkten Editierung von der Datei gearbeitet werden. Und das Letzte, was ich hier noch stehen habe, ist Drift Control. Mit Drift Control meine ich eben auch so einen Soll-Ist-Abgleich. Also ich möchte jetzt mal einen Report haben von der Konfiguration auf meinem System in dem Bereich oder in der Servergruppe und dann möchte ich mal schauen, okay, was liegt denn jetzt für eine Konfiguration an auf dem System? Ist es die Konfiguration, die ich auch wirklich ausrollen wollte oder die aktiv sein sollte auf dem System? Ja, und dann gibt es noch jede Menge mehr. Kommt auf an, wer hat von Ihnen schon mal mit Konfigurationsmanagement gearbeitet? Richtig produktiv. Okay, das sind ja einige. Was setzen Sie da so ein? Ist es Puppet, Hand hoch? Okay, ja, das sind einige. Das ist jetzt das, kann man sagen, populärste. Ist auf jeden Fall irgendwann mal ein Remake von einer Software, die heißt CF Engine. Wer von Ihnen kennt CF Engine? Okay, das sind schon ein paar weniger. Also CF Engine, damit hat es angefangen. Ja, und das hat auch diese Drift Control. Daneben noch Puppet, das kam danach, Chef, und es gibt noch zig andere Konfigurationsverwaltungstools. Und man kann viel mit diesem Konfigurationsmanagement machen. Und jetzt muss man sich eben mal überlegen, was möchte ich mit dieser Konfigurationsverwaltung eigentlich umsetzen. Konfigurationsverwaltung könnte zum Beispiel auch Dienste starten. Ist das etwas, was Konfigurationsmanagement leisten soll? Mal eine offene Frage, Hand hoch, ja, nein? Okay, sind ein paar. Oder ist das vielleicht nicht eher eine Aufgabe von dem Monitoring? Da höre ich beides, ja, da höre ich, oder sehe ich, ja, das hören kann ich nicht, Kopfschütteln. Ja, das ist eine Philosophiefrage, ja, wo hört jetzt Config Management auf, wo geht Monitoring los und was soll jetzt was überhaupt übernehmen? Wenn wir nur eine Konfigurationsverwaltung an sich haben, zum Beispiel Puppet, dann möchte man so viel wie möglich damit umsetzen. Ja? Und man kann auch Puppet dazu benutzen oder jedes andere Management dafür nutzen, zum Beispiel Dienste neu zu starten, ja? Und vieles anderes mehr. Mit Puppet oder CF Engine oder den ganzen anderen Quark kann man auch Systemüberwachung durchführen. Ja? Ist die Frage halt, ob man das möchte. Von der grundlegenden Konfigurationsverwaltung gibt es dazu noch Fragen, Anmerkungen? Etwas, was ich jetzt komplett außer Acht gelassen habe, wo Sie jetzt schreien, hier, das muss doch auch sein, bitte?
Sie sollte paketiert sein.
Sie sollte paketiert sein, ja. Das ist ein sehr gutes Argument, ja. Das ist klar, also wir möchten keine Skripte oder ähnliches oder Tarballs auf unser System ausrollen, ja, dann wären wir wieder am Anfang, ja, von unserer Odyssee. Das ist richtig. Noch ein anderer Punkt, bitte? Ah, okay. Konfigurationsverwaltung sollte ein Rollback haben, okay. Jetzt. Okay, Musik, schick. Reversierbar ist so ein Punkt. Kann man das überhaupt mit den gängigen Konfigurationsverwaltungsprogrammen? Ich meine, nein. Wenn ich mit CF Engine oder Puppet eine Konfiguration eben durchführe auf dem System, dann wird sie eigentlich nicht automatisch reversierbar. Ich müsste. Bitte? Okay, ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Aber wenn wir jetzt von dem Standard-Puppet, also von der Methode, wie man eben Konfiguration anwendet, auf ein System ausgeht, dann ist es eigentlich nicht direkt reversierbar. Ich könnte höchstens eine Konfiguration eben schreiben, die das Ziel hat, meine vorherige Änderung zu reversieren, also zurückzunehmen. Das ist so gängig. Okay. Prozessoren jetzt wie? Also Hardware? Ich habe jetzt nur die Prozessoren verstanden. Können Sie vielleicht nur kurz ans Mikro gehen, dann verstehen wir es alle.
Okay. Ich muss trotzdem lauter sprechen. Ich meine, es sollten trotzdem so Prozesse unterstützt werden wie, ich rolle was von meiner Entwicklungsumgebung in die Produktivumgebung aus. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, was soll unter dieses Management fallen, sondern auch eine Frage, wie.
Okay, also auch der Prozess, also auch Staging. Ich möchte auch die Ebenen in der Konfigurationsverwaltung haben, ja. Das wurde auch angesprochen, eben gerade kurz mit Branches, ja, genau, ja, dass wir eben die Konfiguration dann erst in der einen Ebene testen und dann diese Konfiguration durchschleifen auf die nächsten, die danach folgenden Ebenen. Dann Testing und dann Produktion. Genau. Genau. Genau, Environments. Gut, was ist unsere Anforderung an Provisionierung? Ich sage immer, ich möchte auf den Knopf drücken und dann soll das tun. Und unten raus fliegt irgendwie ein fertiges System. Das ist für mich eine automatische Provisionierung von einem System. Das heißt, ich wähle einmal aus, okay, ich möchte jetzt vielleicht eine virtuelle Maschine haben, die soll halt irgendwo laufen und da soll ein Betriebssystem drauf landen mit den Eckdaten, dann soll sich das Ganze an mein Management-System anmelden und dann soll eben die Konfiguration ausgespielt werden, die ich haben möchte für die Serverrolle beispielsweise, wenn ich einen neuen Webserver provisionieren möchte. Ja, hardwareunabhängig heißt, dass dem Provisionierungssystem sollte es eigentlich egal sein, ob das jetzt irgendwie eine virtuelle Maschine ist, die auf Xen, KVM, VMware, hast du nicht gesehen, läuft, oder eben eine physikalische Maschine, also irgendein Bare Metal, Quark, Dell, IBM oder was auch immer. Das ist wichtig. Soll eben so sein, im besten Fall, wir können Pixie-Booting machen. Das ist immer so diese Kernfrage und ich finde das immer sehr traurig, weil bei vielen Kunden, wo ich bin, dürfen die kein Pixie-Booting machen und das nimmt dem Ganzen Prozess so den Zauber. Genauso können viele kein DHCP machen. Sie dürfen es einfach nicht. Ich wollte nur mal kurz in die Runde fragen, wer von Ihnen darf DHCP und Pixie-Booting machen in seiner Umgebung? Okay. Ja, es sind nicht wirklich viele, ja. Das ist sehr schade, weil wenn wir DHCP und Pixieboot haben, dann kann man nämlich viel coolere Sachen machen, wenn man zum Beispiel dann nur die MAC-Adresse von dem Adapter weiß, der eben gebootet, von dem gebootet wird, ja, und ich weiß, was für eine Serverrolle der haben soll. Das sind dann zwei Informationen, die sollten ausreichen, unser System in unserer Umgebung, in unserer Systemlandschaft zu platzieren. Okay, bezüglich Paketierung. Was ich nicht haben möchte, sind Binär-Installer. Ich möchte kein 2 GB .bin-Skript oder sowas haben, was ich auf meinem System ausführen soll, ja? Weil keine Ahnung, was das tut. Ja, ich möchte auch keine Tarballs haben, die ich ausrolle. Ich möchte ein Paket haben für meine Distribution, was tut. Weil so eine Installationsroutine hinterlässt so ein System meistens in einem undefinierbaren Zustand. Ich erinnere mich noch an einen, das war ein binärer Druckertreiber von Samsung. Samsung hat Linux-Treiber gemacht. Ja. Oh. Kurz einen Moment. Und diese Setup-Routine, die war auch schon grafisch, also man konnte so weiterklicken, ja, und Lizenzvereinbarungen annehmen und so weiter. Und dann war eine Stelle in dem Prozess, der hieß Fixing Rights. Also im Grunde genommen gesagt hat, dass an bestimmten Systemverzeichnissen unter User Share einfach 777 ja, für das Verzeichnis genommen wurde, damit die Routine direkt da irgendetwas machen konnte. Und dann war es fertig. Das war das letzte Mal, dass ich ein Samsung-Gerät gekauft habe. Zumindest was Drucker anging. Okay. Wie dazu? Kurz. Also wir wollen auch ein Paket für unsere Distribution haben. Das Ganze soll, egal wie oft wir es bauen, immer gleich aussehen. Ich möchte nicht das Phänomen haben, dass ich auf dem einen Host ein Paket baue und es dann auf dem anderen Host zum Beispiel nicht installierbar ist oder vielleicht oder das Bild, was bei zwei Hosts rauskommt, unterschiedlich ist. Beispielsweise, weil einfach auf dem einen noch ein paar Libraries installiert sind, die von dem Übersetzungsprozess dann einfach genutzt werden, ja, und Features eingebaut werden, die ich aber vielleicht gar nicht haben möchte. Gut. Unterstützung verschiedenster Paketformate, ja. Die populärsten sind RPM- und DBM-Pakete und das ist auch das, was die meisten in ihrem Unternehmen fahren. Entweder irgendwas RPM-basiertes oder DBM-basiertes. Und was ich noch haben möchte an die Paketierung ist, ich möchte ein hohes Maß an Automatisierung haben. Das heißt, wenn ich selber als Administrator zum Beispiel ein neues Spec-File schreibe für ein RPM, dann möchte ich das irgendwo an ein Programm geben und da soll sich um den Rest kümmern. Ich meine, ich bin jetzt nicht antisozial, ja, aber ich möchte nicht bei jeder Änderung in einem Spec in ein anderes Büro gehen, um den Verantwortlichen zu sagen, hier, bau mal neu oder zum Telefon greifen. Ja, das muss schneller gehen. Das heißt, ein hohes Maß an Automatisierung. Okay, kommen wir zu dem Systemmanagement-Aspekt mit Spacewalk. Erstmal kurz, wer von Ihnen hat schon von Spacewalk gehört oder benutzt es? Okay, das sind ein paar. Nochmal kurz zum Überblick. Spacewalk ist das Open-Source-Projekt von Red Hat, was aus dem Red Hat Network Satellite heraus hervorgegangen ist. Das wurde in 2008 von Red Hat freigegeben und wird seitdem als freies Softwareprojekt weiterentwickelt. Darauf basieren im Moment im Speziellen zwei Softwareprodukte, einmal eben der Satellite von Red Hat und der SUSE Manager von SUSE. So, was kann der Spacewalk an sich? Der verfügt über eine zentrale Softwareverwaltung und hat ein Konzept von sogenannten Channels. Auf die zeige ich dann gleich nochmal in einem Screenshot bzw. in der Demo-Umgebung. und wir können diese Channels zum Beispiel frei klonen oder Patches von einem Channel in einen anderen übernehmen, genauso wie geht das auch mit Paketen. Damit ist also ein Staging möglich, also dass wir verschiedene Ebenen in unserer Systemlandschaft haben, softwaretechnisch. Wir könnten auch speziell für einen Anwendungsfall einen speziellen Softwarezweig haben, auf den nur bestimmte Clients Zugriff haben. Wir haben eine Konfigurationsverwaltung. Diese Konfigurationsverwaltung ist allerdings sehr rudimentär. Kann ich dann auch gleich mal zeigen, also viel kann man nicht mitmachen. Wenn man jetzt von anderen Konfigurationsverwaltungssystemen verwöhnt ist, dann wird man mit dem Kopf schütteln, wenn man sich das Feature in Spacewalk anschaut. Aber manchmal ist es alles, was man eben braucht. Ja. Wenn man nur einfache Dateien ausrollen muss, dann ist es schon ausreichend. Remote Execution bedeutet, ich kann Shell-Skripte auf dem entfernten System ausführen, wenn es mit dem Spacewalk-Server registriert ist. Das kann ich nicht nur auf einem machen, sondern ich kann eben gleichzeitig auf 200 Maschinen sagen, führ mal bitte diesen Code aus. Das hat Vor- und Nachteile, ja. Man muss dem Spacewalk ein sehr hohes Vertrauen entgegenbringen. Ermittlungen und Updates von Patchständen, also wir sehen direkt, was für Software ist auf unserem System installiert, welche Patches gibt es und was für Patches fehlen eben. Das kommt immer jetzt ganz auf die Distribution an und auf die Softwarequelle an sich, wie sie das unterstützt. Bei RHEL, Fedora, CentOS und so weiter, diesen ganzen Red Hat-basierten Distributionen funktioniert das wunderbar. Bei OpenSUSE und dem SUSE Linux Enterprise auch. Es gibt auch eine rudimentäre Unterstützung für Debian-basierte Systeme. Dort werden allerdings leider die Patch-Informationen nicht berücksichtigt. Also wir sehen jetzt nicht, okay, es gibt einen Bugfix für OpenSSH, da gibt es den CVE Schlag mich tot zu, sondern wir sehen nur, okay, da gibt es eine neue Version von dem Paket XY. Dann haben wir noch Inventarisierung, das heißt, die Hardware-Daten von dem System werden abgegrast und in dem Systemprofil angezeigt. Dazu kann ich dann auch Reports rausziehen und die weiter analysieren. Remote Software Management ist auch möglich. Also ich kann auch in der GUI oder über Kommandozeile oder über die API sagen, installiere bitte die Pakete oder die Paketgruppe auf den X Maschinen. Und wenn sich das System das nächste Mal eben an dem Spacewalk Server meldet, dann werden diese Softwareverwaltungsmechanismen dann ausgeführt. Wir können unsere Systeme in Gruppen zusammenfassen. Ein System kann in ein oder mehreren Gruppen sein. Die Gruppenhierarchie ist allerdings flach. Also wir haben keine Möglichkeit, dann irgendwie eine schöne komplexe Baumstruktur aufzubauen. Wir können nur schauen, okay, das System, ich habe das theoretisch Maximum jetzt nicht ausprobiert, aber es sind sehr viele Gruppen. Also ich hatte ein System, das war dann in 30 Gruppen drin, das funktioniert. Und man kann über diese Gruppen dann filtern, um exakt auf die gewünschte Systeme zu kommen. Planung von Aktionen kann ich auch machen. Also wenn wir ein Wartungsfenster haben, kann ich sagen, du Client oder du Client-Gruppe, führ bitte die Deinstallation von diesem Softwarepaket um morgen Abend um 22 Uhr aus. Und dann passiert das. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht darauf verlassen, dass ich eventuell dann vielleicht sogar, habe ich auch schon oft gesehen, Cron auf dem lokalen System eben dann konfiguriert habt und, oder einen AT-Job auf dem System. Ja, darauf muss ich mich nicht verlassen, ja, sondern ich habe auch in dieser zentralen Schnittstelle eine Übersicht. Was wird wann ausgeführt und wie wurde es ausgeführt? War es erfolgreich oder nicht? Spacewalk kann Bare-Metal-Systeme und VMs provisionieren. Spacewalk kann auch direkt GVM und Xen Hypervisor konfigurieren und administrieren. Das geht über libvirt und das macht Spacewalk jetzt nicht selbst, sondern es gibt einen Glue-Code. Spacewalk ist dort mit Cobbler verknüpft und Cobbler kümmert sich um die Installation und die Provisionierung der Systeme. Also wer Cobbler schon kennt, das dient zur automatischen Provisionierung von zig Distributionen, also sei das jetzt Debian-basierte oder RPM-basierte Distributionen. Und da haben wir auch, wenn wir das möchten, eine schöne Klickibunti-Oberfläche mit installier bitte dieses Betriebssystem, sobald der Rechner neu startet, zum Beispiel. Ja, Aktionen auf mehreren Systemen gleichzeitig ausführen hatte ich schon. Also ich wähle einfach x-beliebige Systeme aus und wähle dann die Aktion aus, die ich durchführen möchte. Das war's. Andere Features sind noch die rollenbasierte Benutzerverwaltung. Die ist auch sehr rudimentär. Also wenn Sie sich das mal anschauen, man ist entweder Admin von einem Teilbereich oder man ist nichts. Und wenn man Zugriff auf ein System hat, dann darf man alles mit dem System machen. Also grundsätzlich muss man dem Spacewalk viel Vertrauen entgegenbringen. Und es sollten auch wirklich nur vertrauensvolle Personen Zugriff zu der Spacewalk-Instanz haben. Das coolste Feature für mich persönlich ist, weil ich bin gerne so ein Glue-Mensch, also ich verklebe gerne verschiedene Sachen miteinander und bei Spacewalk geht das super, weil alle Aktionen, die man eben durchführen kann, sei das jetzt über diese Web-Oberfläche, die kann ich auch skripten mit einer XML-RPC-API. Eigentlich kann man dann halt eben alles machen. Alles triggern und Informationen reinziehen und dann kann man das super zusammenflanschen mit anderer Software. Ja, klar. Das geht alles. Ermittlung von RPM-Manipulationen führt im Grunde genommen RPM-V aus. Viel mehr ist es nicht. Monitoring ist jetzt nicht der Rede wert, ja. Lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen, weil das benutzt niemand. Also man kann Ports monitoren und der Rest geht über SSH. Meistens hat man eh schon irgendwie eine Art Monitoring-Lösung. Für die wenigsten ist das dann interessant. Sicherheitsüberprüfung mit OpenSCAP. OpenSCAP ist so ein Auditing-Framework. Da kann man XML reinpumpen. Da steht dann drin, oh, das System sollte so und so aussehen und sollte so konfiguriert sein. Und dann läuft dann ein Client auf dem Zielsystem und spuckt hinterher einen gut oder einen schlecht aus. Und das Feature wurde in Spacewalk implementiert und man kann das dann auch schön über die GUI einsehen. Das ist für so Security-Beauftragte sehr gut. Okay, und System-Crashes. Falls ich System-Crashes auf dem System habe, dann muss dieser Abort-Daemon laufen, dann sehe ich die auch in dieser Web-Oberfläche oder kann die über die API auslesen. So, hier so ein kurzer Systemüberblick, falls Sie sich das mal anschauen. Also diese GUI ist sehr überladen. Deswegen arbeite ich nicht gerne mit der GUI, sondern eher mit der API oder mit der Kommandozeile. Das ist so ein Systemüberblick, da sieht man hier zum Beispiel, rot Ausrufezeichen ist schlecht, gelb ist Warnung und so weiter. Also da haben wir ein paar Systeme, denen geht es nicht besonders gut, softwaremäßig. Hier habe ich einen Überblick über diese Tree-Struktur und jeder Client, also bei so einem Channel Tree gibt es immer also eine Basis und sogenannte Child Channels. Und jeder Client muss an exakt einem sogenannten Child Channel hängen und kann x-beliebige, also Base Channel hängen und kann x-beliebige Child Channels haben. Ein Channel ist eine Symbiose, kann ein Repository sein, was dahinter steckt, das können aber auch mehrere Repositories sein, die dahinter stecken. Die werden dann logisch zu einem Channel zusammengeführt. Am Ende ist es natürlich auch ein Repository. Ja. Das klingt nur super, wenn man es Channel nennt, ja, wenn man sagt, es wird so zusammengeführt. Ja. Da muss man sich dann nicht irgendwie selber drum kümmern. Das ist so die Konfigurationsverwaltung. Da können wir hier Dateien editieren. Das ist jetzt so eine ntp.conf. Hier kann man direkt halt Änderungen vornehmen und die aktualisieren und bei Bedarf dann eben an die Clients ausrollen. Das ist so eine Kommandozeile. Space Command heißt die. Und jeder, der Spacewalk benutzt ja oder benutzen möchte, dem lege ich halt dieses Kommando ans Herz. Das kann eigentlich so alles, was die API kann. Also alles, was ich über die Webseite machen kann, kann ich auch über Kommandozeile skripten. Und skripten ist immer gut, weil dann können wir automatisieren. Ja, das sieht man nochmal hier, gibt es ganz viele Kommandos zu jedem einzelnen Unterpunkt. Integration ist jetzt hier ein Beispiel von einem bestehenden Client, den wir schon in unserer Landschaft haben, an den Spacewalk. Da gibt es ein Kommando, das generiert ein sogenanntes Bootstrap-Skript und das führen wir auf dem Client aus und dann registriert sich das an diesem Spacewalk-Server. Das war's. Was die Maschine dann bekommen soll, geht über sogenannte Activation Keys, die ich dann auch angeben kann. Okay, man kann jetzt sagen, das ist auch krude, ja, da gibt es schon Ideen, wie man das verbessern kann. Aber im Moment ist es so. Hier kurz der Architekturbild von dem Spacewalk, wie es aussieht. Also wir haben einmal so eine Spacewalk-Instanz, da hängen unsere Clients dran. Daneben gibt es noch eine Spacewalk-Proxy, die könnten wir beispielsweise in einer DMZ platzieren. Falls die Maschinen selber nicht außerhalb der DMZ kommunizieren dürfen, was sie meistens nicht dürfen, ja. Und dort können wir dann über diese Proxy auch an den Spacewalk ran. Da läuft ein Squid und ein Super Apache drauf, der macht dann so Reverse-Proxy-Kram. Und cached auch die Paketdaten vor. Okay, das sind die Ports, die sind nicht weiter interessant. Jetzt kommen wir zu der Software-Paketierung. Also OpenSUSE Build Service war es früher, jetzt heißt es nur noch Open Build Service. Ja, SUSE hat sich davon so entfernt, weil sie sagten, ja, wir können eigentlich noch viel mehr als SUSE, dann nennen wir es doch anders, ne? Also Open Build Service. Und ich, ganz kurzer Abriss, das ist eigentlich so der Klassenbeste, was so Bildmanagement oder Bildautomatisierung angeht. Da können wir auch Versionskontrollsystem hinten dranhängen. Zum Beispiel, sobald ein Entwickler in seiner Versionskontrollsoftware einen Commit macht, geht das an den Open Build Service, der baut daraus ein Paket und der haut das dann zum Beispiel in unseren Spacewalk Server rein. Und das ist so diese Verbindung, die die DB1 halt schon oftmals umgesetzt hat. Das ist dann dieser eigentliche Management-Stack. Ja, OBS kann RPM, Debian und jetzt in Version 2.4 Package Build. Das ist von Arch Linux, das gefällt mir besonders gut, dass es das jetzt kann. Unterstützt auch mehrere Architekturen. Und wir können da sehr gut skalieren mit, weil wir auf vielen, vielen Workern arbeiten können. Es können 100 Computer gleichzeitig Pakete für uns bauen, wenn wir das möchten. Ja, da nochmal noch ein kurzer Überblick. Ja, Klassenbeste habe ich schon gesagt, ja. Open Source ist eigentlich ganz wichtig. Da kann man auch mal reinschauen und das haben wir auch schon öfters gemacht bei der B1 und haben da weiterentwickelt. Und diese Top-Buzzwords, also Scale-Out und Scale-Up und so weiter, das kann man damit auch machen. Das ist das Webinterface von dem Public OBS. Wer kennt build.opensuse.org? Okay. Das sind sehr wenige Hände. Ja. Das ist die öffentliche Instanz von dem Open Build Service. Also wenn Sie mal auf build.opensuse.org gehen, da sehen Sie den OBS. Da kann man einen Account machen und dann fleißig Pakete bauen. Ja, das ist so ein Beispiel von einem Paket. Da sehen wir, das ist jetzt RPM-basiert. Da sehen wir halt auch die Beschreibung und so weiter. Und auf der rechten Seite ganz schön den Bildstatus. Und dann sehen wir auch, wir können verschiedene Distributionen da einfach aktivieren, deaktivieren, verschiedene Architekturen aktivieren, deaktivieren und haben dann direkt hier eine Übersicht, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Ja. Hier nochmal ein kurzer Auszug aus dem Spec, da sieht man jetzt nicht wirklich viel, also man kann das auch im Web editieren. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig, alles, was man mit dem OBS machen kann, kann man über Kommandozeile oder über die API lösen. So, hier ist nochmal kurz dieses OSC-Kommando, das ist Kommandozeilen-Client für OBS. Und so kann man das eben damit verknüpfen. Wir haben den Open Build Service, der baut unsere Pakete intern. stellt die zur Verfügung im RPM oder Deep Package Format. Und Spacewalk hat dann die Repositories, die der Open Build Service generiert, als eigene Softwarequelle und bezieht davon seine Pakete. Das heißt, der OBS baut unsere RPMs und sobald er fertig ist, können wir das über API triggern, dass der Spacewalk sich die neuen Pakete zieht und sie damit beispielsweise unserer Testumgebung zur Verfügung gestellt werden und wir da direkt unsere neue gebaute Software installieren und testen können. Ja, generell Integration von diesen Komponenten zu anderer Software gibt es zuhauf. Spacewalk sowie OBS hat eine offene API, die sehr umfangreich ist. Also alles, was wir mit dieser Plattform machen können, können wir automatisieren. Das heißt wirklich alles. Wir können beispielsweise auch, sobald eben das Produkt, was Sie eben verbinden wollen, eine API hat, geht es relativ einfach. Weil dann schreibt man nur ein bisschen Glue-Code und kann dann eben diese verschiedenen Komponenten miteinander verbinden. Beispielsweise basierend aus einem ERP-System oder aus einer CMDB eben Informationen weitergeben an die Konfigurationsverwaltung oder an Paketbau. Ja. Wie kann man das jetzt zum Beispiel mit diesem Stack verbinden? Über Spacewalk bei der Provisionierung kann man eine automatische Registrierung an einem Puppet Master vornehmen beispielsweise. Und man kann Inventardaten, die von Factor generiert werden, in dem Systemprofil in Spacewalk eben einbinden. Das funktioniert, das haben wir schon mal gemacht, das gibt es nicht fertig, aber das kann man sehr einfach bauen. Daneben kann man eben noch die initiale Konfiguration für Puppet oder unsere Manifeste kann man über die in Spacewalk integrierte Konfigurationsverwaltung ausrollen und hat somit eine sehr einfache Revisionskontrolle in Spacewalk und die eigentliche Arbeit, also die Konfiguration, übernimmt dann Puppet. Ja, das stimmt, dass man den, genau. Der Puppet Master ist so ein bisschen redundant, ja. Eigentlich braucht man nicht, man hätte ja Puppet dann Standalone auf der Kiste, nur viele wollen halt eben auch noch dieses Dashboard benutzen, daneben dran. Und dafür braucht man meines Wissens auch diesen Puppet Master direkt. Okay, dann ist das nicht so, okay. Ja, dann könnte man natürlich den Puppet Master auch weglassen, ja. Dann braucht man den nicht unbedingt. Ja. Hier in der Grafik ist allerdings noch drin. Ja. Hier sieht man eben, wie die einzelnen Systeme einmal mit dem Puppet Master und mit Spacewalk verbunden sind. Ja, nochmal kurz die Integrationsmöglichkeiten und dann ist, glaube ich, auch die Zeit schon rum. Ja. Wenn Sie eigene Softwareentwicklung haben, also ein VCS-Commit, ja, der Entwickler checkt etwas ein. Die meisten Versionskontrollsysteme, wie jetzt Git, ist ja super sexy und populär, hat eben auch Hooks, Post-Commit-Hooks, Pre-Commit-Hooks, Subversion hat das auch, eigentlich jede Versionskontrollsystem. Damit kann man dann direkt an den OBS einen Befehl schicken, importier bitte zum Beispiel dieses Backfile oder baue dieses Paket neu. In dem OBS selbst kann man dann nach einem erfolgreichen Build selber wieder Hooks, Befehle und Plugins setzen, die mit Spacewalk kommunizieren, um zu sagen, hallo Spacewalk, hier gibt es neue Pakete, bitte synchronisiere dich mal neu und baue die Paketliste neu auf für deine Channels. Und somit hat man es geschafft, also wir haben schon geschafft, eben der Entwickler checkt etwas ein, eine Änderung in einem relativ großen C-Projekt, macht ein Git-Commit, sofort legt OBS los, baut das Paket, wenn es erfolgreich war, geht es weiter, das Paket wird synchronisiert und wir konnten es wirklich dann unter einer Minute in dem C-System installieren. Und das erhöht die Produktivität ungemein. Ja, keine altmodischen Cronjobs mehr, nichts dergleichen. Es wird alles immer on demand angetriggert. Das ist so, was die Japaner mit Just-in-Time machen, glaube ich. Ja, nochmal Integrationsmöglichkeiten. Wir können alles dran hängen, was irgendwie eine API hat. Gut. Und dann nochmal zum Abschluss ganz kurz. So könnte es eben komplett aussehen mit dem Stack. Die Wolke, ja, ist sehr schön. Das sind eben alle anderen Anwendungen, die Sie in Ihrer IT haben, die Sie mit dem Systemmanagement verknüpfen wollen. Und das geht dann direkt an den Spacewalk dran. Okay, das war's. Gerade so geschafft. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie konnten einiges aus dem Talk mitnehmen. Bei Fragen und Anregungen, meine E-Mail-Adresse finden Sie da oben, giese@b1systems.de. Oder eben unsere Generaladresse info@b1systems.de. Und wir sind auch hier auf dem Linux-Tag bzw. dem Open-IT-Summit und da ist der Stand 120. Also wenn Sie Fragen haben, ja, oder Anregungen, ich werde da heute Nachmittag dann auch noch sein, kommen Sie einfach zu uns, ja, wir informieren Sie gern. Ansonsten viel Spaß noch.
Beauty.